Ja, guten Morgen. Ich freue mich, mit unserer Serie Mysterium, geheimnisvolle Namen Gottes, weiterzufahren. Wir betrachten miteinander Namen von Gott, die uns immer eine wundervolle Facette von seinem Wesen offenbaren. Das Thema von heute heisst El Roi. Und ich freue mich, den Bibeltext zu lesen aus 1. Mose 16. Ich lese ab Vers 1. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie einen Sohn bekomme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als Hagar nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, was dir gefällt. Da demütigte Sarai sie, dass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann sein wie ein Wildesel, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird sich allen seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist El Roi, ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret, und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte ihn Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Jesus, ich danke dir, dass du uns heute deinen Namen El Roi offenbarst. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst für das, was du der Gemeinde heute am Morgen verkündigen willst. Amen. Ja, nachdem wir in den letzten Predigten den grossen Glaubenshelden, einem Mose, einem Abraham begegnet sind, rückt der Fokus heute am Morgen in unseren Bibeltext auf eine ganz unscheinbare Person. Auf eine ägyptische Magd namens Hagar. Und anhand von dieser Magd offenbart uns Gott seinen Namen El Roi. Wie kommt es dazu? Wir haben in der letzten Predigt gesehen, dass Gott einem Mann namens Abraham begegnet und sagt: Abraham, verlass dein Heimatland und gang in ein Land, wo ich dir will zeigen, und ich werde dich dort segnen, du wirst zu einem riesengroßen Volk werden. Und wir haben gesehen, wie der Abraham bereit war zum Gehen, und er wird gesegnet. Aber das, was er sich am meisten wünscht, bekommt er nicht. Seine Frau und er bleiben kinderlos. Und Kinderlosigkeit hat damals bedeutet, dass deine Familie ein Ende genommen hat. Das war damals in dieser Kultur eine grosse Schande. Da aber Abraham und Sarah die Verheißung über ihrem Leben hatten, haben sie sich zuerst daran festgehalten. Aber nach 10 Jahren werden sie langsam ein bisschen ungeduldig. Und sie fangen an zu zweifeln. Und so macht Sarah ihrem Mann plötzlich ein unmoralisches Angebot. Vers 2. Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meinem Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Dann nahm Sarai ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging zu Hagar und sie ward schwanger. Abraham, schlaf doch mit meiner Magd, damit sie schwanger wird und wir so ein Kind bekommen. Wenn wir das so in unseren heutigen Ohren hören, das ist total abartig, was da passiert. Und darum müssen wir uns fragen, was ist das da genau, was da in dem Text vor sich geht? Was uns da als ziemlich abartig erscheint, ist in der damaligen altorientalischen Kultur ein gewöhnlicher Brauch gewesen. Und zwar finden wir das schon beschrieben, und zwar in der sogenannten Stele vom Hammurabi, der Kodex Hammurabi, wo ich selber schon im Laufen habe dürfen bestaunen. So ganz ein altbabylonischer Text, dort finden wir das bereits schon beschrieben. Was ist genau das Brauchtum? Das Brauchtum bedeutet Folgendes. Wenn ein Mann und eine Frau kein Kind haben können bekommen, ist es möglich gewesen, dass der Mann die Magd der Frau nimmt und sie schwängert. Und dann, wenn die Magd schwanger worden ist, hat sie das Kind im Schoss von ihrer Herrin gebären. Und das Kind, das auf die Welt gekommen ist, hat nicht der Magd gehört, sondern es hat der Herrin gehört. Und darum heisst es im Vers 2, wo Sarah sagt, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Also das Kind, das da kommt, auf dem Weg ist, gehört nicht der Hagar, sondern es gehört der Sarai. Obwohl der Abraham in Kapitel 15 von Gott gehört hat, der aus deinem Leib hervorgeht, soll dein Erbe sein. Und da der Abraham geheiratet ist und gemäss dem jüdischen Denken Mann und Frau, wenn sie geheiratet sind, einlieb sind und Gott damit sagt, der Sohn wird von dir und der Sarah kommen, entscheidet sich der Abraham für einen faulen Kompromiss, der in der damaligen Kultur gang und gäbe war. Ich war ein bisschen herausgefordert durch das. Und trotzdem habe ich gemerkt beim Vorbereiten, geht es uns nicht ähnlich heute in unserer Kultur? Gott hat ganz klar gesagt im Abraham, ich werde dir einen Sohn geben. Doch der Abraham ist nicht bereit, zum Gott zu gehorchen und macht einen faulen Kompromiss mit den kulturellen Gegebenheiten. Und ich habe mir die Frage gestellt, wo machen wir Christen heute ebenfalls das Gleiche? Wir sind nicht bereit, einem Autor, einem Heiligen Geist, wo uns seinen Willen in diesem Buch offenbart, zu gehorchen, sondern viel eher im Zeitgeist. Ach, das macht doch heute jeder. Ist doch gang und gäbe. Aber ich mach das nur mit meinen Gedanken. Der Körper ist nicht dabei. Ja, also jetzt wollen wir nicht übertreiben. Schlussendlich stimmt sonst, bin ich sonst in vielem Gehorsam, der da hinten steht. Aber ich möchte euch in diesem Punkt einfach kurz ermutigen, dem Autor, dem Heiligen Geist mehr zu vertrauen als dem Zeitgeist. Ich möchte euch ermutigen, weil Gott hat uns seinen Willen nicht mitteilt, um uns einzuschränken, sondern um uns freizusetzen. 5. Mose 5, wandelt auf dem Weg, der Herr euch geboten hat, damit ihr leben könnt und es euch wohl geht. Gott ist so gut mit uns, dass er uns Einschränkungen gegeben hat, damit wir leben können und es uns wohl geht. wie im Strassenverkehr. Stell dir mal vor, es würden sich die Leute entscheiden, also heute ist Anarchie und jeder fährt einfach drauf los, egal ob links oder rechts. In kürzester Zeit würden die Krankenwagen nicht mehr nachkommen, um die Leute zu holen. Und so hat auch Gott uns Leitplanken ins Leben hineingegeben, weil er es gut meint mit uns. Weil er will, dass wir aufblühen im Leben. Weil er will, dass wir in die Freiheit geführt werden. Jetzt ist es so, wo falsche Moralvorstellungen gelebt werden, gibt es immer Kollateralschäden. Immer. Und so ist es in unserer Kultur. Wir haben heute Moralvorstellungen, die gelebt werden, die Kollateralschäden entstehen lassen. Und im Moment sind das vor allem mit dem Zerfall der Familie Kind. Und die Ungeborenen, die das Recht auf Leben verwehrt bekommen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja okay, wo sind jetzt da Kollateralschäden in unserem Text? Ich meine, letzten Endes, wo man doch sagen kann, Sarah und Abraham kommen das Kind über. Ist doch auch gut. Also es wird da nicht Leben genommen, sondern es entsteht Leben. Aber was wir vergessen in unserem Text, der Kollateralschaden in unserem Text, erleidet die Person, die übersehen wird. Nämlich die ägyptische Magd Hagar. Wir müssen uns einfach mal einen kurzen Moment da reinversetzen, was das bedeutet. Wahrscheinlich ist Hagar, wo Abraham und Sarah in Ägypten sind, vom Pharao mitgegeben worden. Hagar ist nicht gefragt worden. Über sie ist einfach verfügt worden. Und plötzlich muss sie da in einer ausländischen Familie, die als Nomaden umeinanderzieht, als Sklavin zudienen. Und nachher heisst es plötzlich, du Hagar, jetzt kommt dann mein Mann und wird dich schwängern. Hagar ist doch nicht gefragt worden. Über sie ist einfach verfügt worden. Was da in unserem Text passiert, ist ein kulturell gebilligter sexueller Missbrauch. Nichts anderes. Und dann heisst es, nachdem Hagar das Kind im Bauch hat und wie seine Mutter hat, Liebe entwickelt für das Kind, das in ihm ist. Und das Kind kannst du nachher gerade abgeben. In einer anderen Frau. Hagar wird doch nicht gefragt. Über sie wird einfach verfügt. Und wir sehen da den Kollateralschaden, der dieser Frau zu Leid da wird. Die Frau wird demütigt. Die Frau wird missbraucht. Dieser Frau wird die allerschlimmsten Schmerzen zugefügt. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert Hagar auf das, was ihr zugefügt wird. Wir lesen im Vers 4. Als Hagar nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Hagar ist so verletzt in ihrem Leben, dass der Schmerz sich in eine Wut verwandelt. Und die Wut richtet sich gegen die Herrin Sarah. Und man muss sich mal vorstellen, da ist so viel Druck auf die Frau gekommen, dass jetzt Gegendruck kommt. Jetzt geht es nicht einfach nur um sie und um ihren Körper, sondern jetzt geht es um ihr Kind. Und die Unterdrückte und die Niedergehaltene bricht durch. Und sie fährt an, fährt Sarah verachten. Auf ihr reagiert Sarah. Wir lesen im Text, Sarah fährt an, ihre Magd noch mehr unterdrücken. Und in dem Moment ist Hagar so am Ende, dass es in Vers 6 heisst, und sie ergriff die Flucht und flieht. Hagar hält es nicht mehr aus und flieht. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du das so hörst. Vielleicht findest du dich in einer Art und Weise in dieser Person, der Hagar, wieder. Vielleicht kennst du es in deinem Leben, übergangen zu worden sein. Vielleicht kennst du es, übersehen zu sein. Man hat dich gar nicht wirklich gefragt. Man hat über dich verfügt. Vielleicht kennst du in deinem Leben Demütigungen erlebt zu haben. Vielleicht hast du sogar einen sexuellen Missbrauch in deinem Leben erlebt. Vielleicht kennst es du es, in deinem Leben eine Wut zu haben. Und die Wut ist so stark. Aber anstatt, dass sie du auf die Person richtest, richtest sie du gegen dich selber. Vielleicht kennst du den Wunsch, einfach auszubrechen. Einfach all das, was da lastet und immer wieder die Erwartungen kommen, einfach auszubrechen und zu gehen. In unserem Text entnehmen wir, dass die Hagar nach Süden in die Wüste flieht. Und stellen wir uns mal vor, eine schwangere Frau flieht allein in die Wüste. Das ist die pure Verzweiflung, die wir in unserem Text drin haben. Wo die Frau in der absolut notvollen Situation ist, passiert aber etwas. Wir lesen im Vers 7, aber der Engel des Herrn fand Hagar bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Und er sprach zu ihr, Hagar. Obwohl Hagar allein ist, lässt sie Gott nicht allein. Und interessant ist das Wort fand. Es kann nur etwas gefunden werden, wo gesucht wird. Obwohl Hagar allein flieht, geht ihr Gott in der Not hinnach und sucht sie so lange, bis er sie findet. Was ist das Erste, wo Gott zu der Hagar sagt? Was machst du eigentlich da? Sollst du nicht beim Abraham sein? Geht es eigentlich noch, allein in die Wüste zu gehen? Das Erste, was Gott der Hagar sagt, ist einfach liebevoll ihren Namen. Hagar. Und in dem Moment wird die Hagar aufgemerkt haben, wo sie ihren Namen gehört. Das Sagen vom Namen ändert da die ganze Atmosphäre. Ich möchte dir zusprechen. Auch wenn du das Gefühl hast, dass du übersehen worden bist in deinem Leben, dass du zu kurz gekommen bist, Gott hat dich nicht übersehen, sondern er sieht dich. Gott spricht auch dich ganz persönlich mit dem Namen an. Und wir machen einfach einen kurzen Moment, mach die Augen zu und stell dir jetzt vor, wie Gott deinen Namen sagt. Er spricht dich mit deinem Namen an. Es findet ein Gespräch statt zwischen einem Engel Gottes, der auch selber im Text als Gott identifiziert wird, und der Hagar. Und nach dem Gespräch sagt Hagar etwas ganz Spannendes, Vers 13. Du bist El-Roi. So steht es im Hebräischen. Ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Gott ist der, der die Hagar sieht. Jetzt die Frage vom heutigen Morgen, was bedeutet das jetzt genau für uns? Und dafür möchte ich eine kleine Grafik machen. Wir Menschen haben von Gott eine grosse Sehnsucht bekommen, gesehen zu werden. Und das findet schon als ganz, ganz kleines Kind statt. Schon ein Baby, wo noch nicht versteht, was die Leute ihm sagen, kann Blick erkennen von Menschen. Und es kann ganz genau erkennen, ist es ein wohlwollender Blick oder ist es ein ablehnender Blick. Und darum ist gerade die Zeit als Baby, der erste Jahr, so dermaßen wichtig. Man nennt das Bindungsphase. Weil in dem Moment das Baby auch nur mit dem Blick der Menschen Beziehung aufbaut. Und so kommen schon früh Blick aufs Kind. Durch den Blick kann man sagen, entsteht Beachtung. Und die Beachtung ist so dermassen wichtig. Es gibt nichts Schlimmeres für ein Kind, als gar nicht beachtet zu werden. Das heisst, das Kind ist sogar bereit, um sich dumm zu verhalten, einfach damit es wenigstens einen Blick bekommt. Und schon bald merkt das Kind, durch mein Verhalten ändern sich die Blicke. Ändern. Also es macht einen Unterschied, ob ich den Brei ins Maul hinein tue oder ob ich ihn im Gesicht verreibe. Und so versucht das Kind schon bald, die Beachtung zu gewinnen. Und was passiert? Es kommen weitere Blicke hinzu. Plötzlich ist nicht nur der Blick der Eltern, sondern auch noch der Blick der Grossmutter. Plötzlich haben wir den Blick vom Lehrer. Vielleicht sogar den Blick später vom Lehrmeister. Den Blick von den Freunden in der Schule. Und so kommen ganz, ganz viele weitere Blicke hinzu. Aber mit dem Blick hat es so etwas auf sich. Blick schenken nicht nur Beachtung, sondern Blick fordern Erwartung. Bald gehört das Kind in der Schule, hey, das hast du gut gemacht. Aber in dem Moment steigt auch die Erwartung, du hast es gut gemacht, das machst du es wieder gut. Oder vielleicht gehört schon bald mal jemand, hey, du siehst richtig gut aus. Jetzt gehört es wieder und plötzlich gehört es nicht mehr. Aber es ist doch die Erwartung, dass ich jetzt gut aussehe, weil ich bin ja schön. Und so steigen die Erwartungen. Mit den Erwartungen wächst etwas, was sehr schwierig ist. Und zwar Kontrolle. Die Erwartungen, die können uns einfach steuern. Die können uns einfach kontrollieren. Man ist so eine Gastgeberin und man merkt, wenn man die Leute bewirtet, man macht es richtig gut. Plötzlich ist es mit der Rolle, eine gute Gastgeberin zu sein. Und wenn die Leute kommen, dann erwarten die auch, dass du das gut machst. Und du musst diesen Erwartungen entsprechen. Das fällt dich im Leben einfach kontrollieren. Der Blick erwartet das, der das, der das, der das. Und letzten Endes lässt du dich von diesen Blicken kontrollieren. Wie Marionettenfäden. Du bist jemand, der intelligent ist. Und plötzlich erwarten die Leute, dass du intelligent bist und gut abschneidest. Und das kontrolliert dich, weil das, du bist intelligent. Oder vielleicht bist du einer von den Coolen. Und dementsprechend musst du cool sein. Und du fragst dich, meine Güte, wie kann ich jetzt dort cool ankommen? Oder vielleicht bist du so ein Lustiger. Und du merkst, du bist jetzt in dieser Gruppe und irgendwo denkst du vielleicht vorher noch ein paar gute Sprüche aus oder ein paar Witze, damit du lustig bist. Und all die Erwartungen der Menschen fangen dich anfangen, wie eine Marionette in deinem Leben kontrollieren. Jetzt kann man sich fragen, ja, warum lassen wir uns denn von diesen Blicken kontrollieren? Und der Grund ist ein einfacher. Wir haben Angst, uns zu schämen. Wir haben Angst, dass Menschen merken, dass wir vielleicht gar nicht so intelligent sind. Vielleicht gar nicht so lustig sind, vielleicht gar nicht so eine gute Gastgeberin sind. Vielleicht gar nicht so sportlich oder stark sind. Wir haben Angst, nicht zu genügen. Wir haben Angst, dass vielleicht die Leute trotzdem unter unsere Fassade sehen und merken, dass wir eigentlich gar nicht wirklich so sind. Wir haben Angst, uns zu schämen. Und genau das ist die Situation der Hagar. Klar, die Hagar lebt in einer anderen Kultur und die Hagar ist damals ein Magd, eine Sklavin. Aber über die Hagar wird von allen Menschen verfügt. Also wie gesagt, zuerst wird sie von Ägypten in die Ferne verfrachtet. Dann muss sie den kulturellen Gegebenheiten entsprechen und mit dem Vater von ihrer Magd ins Bett. Dann muss sie wieder ihr Kind abgeben. Über sie wird einfach verfügt, wie eine Marionette in unserem Text. Und was so hart ist an unserem Text? Niemand kümmert sich darum, wie es der Hagar wirklich geht. Niemand kümmert sich darum, was ihre Interessen sind. Niemand kümmert sich darum, was ihre Sehnsüchte, was ihre Wünsche im Leben sind. Doch dann passiert etwas. Sie hat eine Begegnung mit dem Gott, wo sie sieht. Und es kommt plötzlich ganz ein anderer Blick in ihr Leben hinein. Im ersten Moment denkt man sich so, oh meine Güte, jetzt schauen schon alle Leute auf mich und jetzt schaut auch noch Gott auf mich. Jetzt habe ich noch viel grösseren Stress. Was denkt er die ganze Zeit? Was muss ich jetzt auch noch sein erwarten? Das ist ja ein absoluter Stress, der jetzt entsteht. Aber ich kann euch sagen, es ist kein Stress, sondern es ist Freiheit. Wieso ist das so? Wir Menschen haben ganz tief in uns innen den Wunsch zum gesehen werden. Und ich kenne das noch als kleiner Bub. Ich war ein Skater und jedes Mal, wenn ich einen neuen Trick gelernt habe, wollte ich den Mami vorführen. Und irgendwann sind die Tricks dann etwas gefährlicher geworden. Ich habe gemerkt, sie schaut nicht mehr so gerne zu. Einfach weil sie nicht gerne sieht, wenn ich mich verletze. Aber dann hat es den Skatepark gegeben. Und im Skatepark hat es immer Leute gehabt. Es hat nicht Spass gemacht, dort alleine Tricks zu machen, weil niemand zuschaut. Aber wenn du deine Tricks machst und die Menschen schauen zu und sehen, was du machst, das gibt Bestätigung. Das gibt ein gutes Gefühl. Was jetzt wunderschön ist, der Blick von Gott fordert nicht, sondern er beschenkt. Versteht ihr? Wenn wir versuchen, von den Leuten gesehen zu werden, sind wir allbot im Stress. Ah, oh, gib du mir noch ein bisschen Beachtung. Okay, ich habe Beachtung bekommen, gut gemacht, Beachtung weg. Dort noch ein bisschen Beachtung, okay, gut gemacht, Beachtung weg. Dort noch ein bisschen Beachtung, gut gemacht, dann weg. Und sobald dass man Beachtung von einer Person hat, muss man dieser Beachtung wieder entsprechen, dass sie bleibt. Das heisst, es ist immer nur ein kurzer Augenblick. Wenn du also versuchst, dir selber Bedeutung zu geben unter dem Blick von anderen Menschen, wirst du letzten Endes nie Bedeutung finden. Weil dir niemand die Bedeutung geben kann, wo du eigentlich hättest, in Gottes Augen. Doch Gottes Blick ist nicht fordernd, sondern er ist liebevoll. Und jetzt kommt das Wunderschönste, Gott ist der El Roi. Er ist der, der uns sieht. Und zwar permanent. Die Blicke da sind immer noch kurz, okay, gut gemacht, wieder gut, wieder nur... Aber der Blick ist permanent. Es ist nicht ein fordernder Blick, der schaut, wenn du etwas gut machst, sondern nur auch liebevoll schaut, wenn du etwas nicht gut machst. Sein liebender Blick ist ein Konstante, der bestehen bleibt. Unabhängig von unseren Leistungen, unabhängig von unserem Talent, unabhängig, ob etwas gelingt oder nicht. Er ist El Roi. Und versteht ihr, als ich ein Skater war, habe ich immer wieder einen Trick machen, dass Blick gekommen sind. Gottes Blick ist permanent liebevoll über unserem Leben. Und sieht uns. Immer. Lächend, liebevoll. Er ist El Roi. Er ist der Gott, der uns sieht. Und dieser Blick hat darum Kraft, uns freizusetzen von dem Blick von anderen. Sind wir doch ehrlich, wenn Gott uns sieht, ich mache jetzt ganz bewusst keinen Marionettenfaden, sondern einen Blick. Wenn Gott uns sieht, was macht es, wenn wir von anderen Menschen übersehen werden? Was macht es, wenn die Person nicht schaut? Was macht es, wenn der nicht schaut, wenn der allmächtige Gott uns sieht? Und darum kann man den Punkt mit dem Satz auf den Punkt bringen. Wer Gott ansieht, dem gibt er Ansehen. Wer Gott ansieht, dem gibt er Ansehen. Und zwar konstant. Nicht einfach, okay, gut gemacht, jetzt schaue ich wieder weg. Sondern konstant. Er ist der Elroi. Ich habe eine Kollegin, die im Elroi begegnet ist in ihrem Leben. Und Elroi hat ihr Leben verändert. Und sie ist heute bei uns und hat sich bereit erklärt, uns einfach einen kurzen Blick in ihr Leben zu schenken. Und so wäre es doch toll, wenn wir Nati könnte mit einem kurzen Applaus führen begleiten. Ja, Nati, ich weiss, dass du nicht eine Person bist, die gerne vorne steht und dass du sicher auch nervös bist, aber mir mega freut, dass du deine kurze Geschichte mit uns teilen willst. Und darum möchte ich dir einfach die Frage stellen, wie hast du denn Elroi erlebt?
Okay, ha, gut. Also es ist so, dass ich ja bei jedem Menschen früher oder später Lügen ins Leben einschleichen. Und bei mir haben sich die ersten Lügen durch dramatische Erlebnisse in der Kindheit eingeschlichen. Und zwar, dass mich keiner sieht, dass mich keiner hört und dass mir keiner hilft. Und ich habe angefangen, mich immer wie mehr zurückzuziehen, leislich zu reden, mich unsichtbar zu machen. Ich habe den Kopf immer gesenkt gehalten, ich habe meine Gedanken für mich behalten, weil ich denke, es nimmt mich sowieso keiner wahr, weil durch die Erlebnisse habe ich das einfach so eingeprägt. Und das hat mich mega einsam und unsicher gemacht und ich bin oft übergangen und ignoriert worden und wenn ich mir mal getraut habe, etwas zu sagen, dann hat man mich einfach ignoriert oder nicht ernst genommen. Und so habe ich mich auch darin bestätigt gefühlt, dass mich keiner sieht. Ich habe mir auch gedacht, dass niemand die Kämpfe sieht, die ich innerlich habe. Und dass es niemandem so gut wie mir. Genau. Und ich habe mich einfach probiert zu verstecken, nichts zu sagen, keine Meinung haben, einfach nicht auffallen. Bis Gott mir gezeigt hat, dass er mich sieht. Und das war vor 6 Jahren an einer Worship Night. Und da durfte ich führen gehen und für sich beten lassen. Und ich bin dann auch aufgestanden und dachte, ja, gehst du mal schauen. Und ich habe für mich beten lassen und bin dann auf die Seite gestanden und habe weiter gebetet und einfach mega müssen brüllen. Und ich habe Gottes Gegenwart so fest gespürt. Aber plötzlich ist einfach alles um mich herum und in mir drin dunkel und leer gewesen. Es ist einfach, ich habe mich so einsam gefühlt, so verlassen. Ich habe einfach, da war nichts mehr gewesen. Ich habe mich noch nie so schlecht gefühlt und so allein. Und ich habe Gott angefleht, dass er mich doch bitte soll sehen, dass er mich soll brauchen. Und ich habe gemerkt, das ist irgendwie meine grösste Angst, dass mich keiner sieht und dass Gott mich nicht sieht. Du hast so nichts mehr gesehen in dem Moment. Und dann ist plötzlich ein Auge vor mir aufgetaucht und hat mich angeschaut. Und es hat blinzelt und ich habe einfach gespürt, wie Gott mir sagt, Nati, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, du bist wichtig, ich will dich brauchen. Und das ist mega schön gewesen, das hat mein Leben grundlegend verändert. Und ab dem Moment habe ich gewusst, egal ob mich die anderen sehen oder nicht, es spielt keine Rolle, Gott sieht mich. Ob ich jetzt irgendwelche Dienste in der Gemeinde mache und keiner sieht, oder klopft mir auf die Schulter, oder es ist selbstverständlich, das ist so egal, weil Gott sieht mich. Oder wenn ich unter vielen Menschen bin und mich einsam fühle, ist egal, Gott sieht mich, er ist da. Und das ist so toll, weil er ist einfach so ein persönlicher Gott zu jedem Einzelnen. Und er sieht jedes einzelne Herz. Und ja, dann wie sich das jetzt so zeigt. Es war nicht so ein Erlebnis gewesen, und dann war es gut gewesen, nachher ist nie mehr irgendetwas passiert, sondern es ist konstant, es ist immer wieder. Und ich habe gerade am Freitag oben etwas nicht so Schönes erlebt. Durch die Traumas habe ich immer noch mega viel Wut in mir und Schmerz. Und ich hatte Depressionen, ich hatte ein Burnout, ich hatte immer wieder mal Suizidgedanken. Aber es geht mir gut, ich bin in Therapie und alles. Ich bin auf einem guten Weg. Aber Gott sieht eben auch, wenn ich am Tiefpunkt bin. Und Gott sieht, wenn ich drauf und dran bin, einfach Scheiße zu bauen. Und ich bin am Freitag oben, es hat sich wieder mal alles angestaut. Und ich hatte so einen Druck innerlich gehabt. Ich habe so dagegen angekämpft. Und am 9 Uhr habe ich einfach nicht mögen. Und ich so, okay, ich brauche jetzt einfach einen Drink. Ich muss jetzt einfach irgendwie runterleeren und dann ist gut. Und ich habe gewusst, als ich den ersten Schluck genommen habe, so, oh, das wird nicht gut kommen heute oben. Und ich habe runtergeleert und dann bin ich raus auf dem Balkon gesessen und habe Musik los und bin einfach für mich gewesen. Und ich hatte immer noch die Anspannung gehabt. Und ich habe immer noch so ein bisschen ungesunde Bewältigungsstrategien. Aber ich schaffe das. Auf jeden Fall, ich habe es nicht geschafft. Ich habe das einfach so rauslassen. Und ich bin einen Scherz geholt und habe mir meine Oberschenkel verkratzt. Und bin einfach dort gewesen, in meinem Ding inne. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, so wie, hey Gott, bist du. Ich fühle mich zwar gerade im Moment völlig allein, es ist alles scheiße, sorry für die Wortwahl. Aber er ist da und er verurteilt mich nicht. Was ich jetzt gerade gemacht habe, ist eigentlich so nicht gesund und gut. Und meinem Körper schädigen ist auch nicht toll, oder? Ich meine, Gott hat er erschaffen, das soll man doch ehren und ihm gut tun. Und ich mache ihn einfach kaputt, weil ich mir nicht anders zu wissen helfe. Und er war einfach da gewesen. Er hat mich einfach angeschaut, er hat nicht verurteilt. Er war nicht böse, sondern einfach seine Liebe. Und er hat gesagt, hey Nati, ich sehe dich, ich sehe deinen Schmerz. Ich bin da. Es ist okay. Du kannst einfach in meiner Gegenwart sein. Und morgen ist ein neuer Tag. Und meine Gnade ist jeden Tag neu.
Hey, vielen Dank fürs ehrliche Teilen, dass du so den Mut gehabt hast. Weil du wunderbar gesagt hast, Gottes liebender Blick ist eine Konstante. Und auch wenn wir uns nicht so verhalten, wie er will, sein liebender Blick bleibt eine Konstante. Und dieser liebende Blick ist das, was uns freisetzen kann von den Abhängigkeiten, von diesen Marionettenfäden, von anderen Menschen. Die Liebe ist stärker. Und letzten Endes hat El Roy seine Liebe für uns gezeigt, indem er bereit war, für uns ans Kreuz zu gehen. Und wir lesen im Johannesevangelium, niemand hat größere Liebe, als er bereit ist, sein Leben zu lassen für seine Freunde. Und als ich über das nachgedacht habe, ist mir etwas Wichtiges aufgefallen. Wir reden vielfach darüber, Gott hat am Kreuz unsere Schuld getragen. Und das stimmt. Aber Jesus ist am Kreuz auch beschämt worden. Und zwar in allen Belangen. Jesus ist nackt dort am Kreuz gehängt. Rausgehängt. Die Menschen haben ihn nicht mehr wollen und am letzten Endes hat auch Gott den Blick von ihm weggelenkt. Er ist beschämt worden. Und darum können wir das Kreuz, unsere Scham, loswerden, weil sie Jesus getragen hat. Durch das Kreuz können wir die Kontrolle von anderen Menschen loswerden. Wie wenn wir uns unter seine Kontrolle stellen, verlieren die Kontrolle von anderen Menschen an Macht. Wir müssen auch nicht mehr allen Erwartungen genügen. Jesus Christus hat so viele Menschen enttäuscht in seinem Leben. Menschen haben wollen, so jetzt kommst du und jetzt machen wir dich zum König und Jesus geht einfach weg und beten. Jesus hat nicht allen Menschen gedient, er hat nicht alle können retten. Jesus hat den Erwartungen nicht von den Menschen entsprochen, sondern den Erwartungen vom Vater. Weil er hat gesagt, ich tue alle Zeit nur das, und ich den Vater tue, sehe das, was auch Gottes mir zuspricht. Und letzten Endes brauchen wir auch die Beachtungen von Menschen nicht mehr, wie Gott uns beachtet. Und wer Gott ansieht, dem gibt er Ansehen. Und noch ganz kurz zum Schluss von unserer Geschichte. Es findet ein bauliches Gespräch statt zwischen der Hagar und Gott. Und Gott ermutigt sie und sagt, schau, ich will deinen Sohn zu einem grossen Volk machen. Aber dann sagt Gott etwas, was so dermassen komisch ist, dass ich es euch vorlesen muss. Vers 9. Kehre um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. In dem Moment war das Allerschlimmste für Hagar. Und Gott schickt sie wieder zurück an den Ort, wo sie all diesen Blick ausgesetzt ist. Und was ich damit möchte sagen ist, Gott befreit uns nicht vollends, sondern er schickt uns wieder in Situationen, die schwierig sind. Wenn wir in Notsituationen so Gott kommen, kann es sein, dass Gott unsere Notsituation nicht verändert, weil er ein grösseres Ziel hat. Er möchte uns verändern. Und genau so ist es bei der Hagar. Die Hagar wird in dem Moment durch Gottes Auge verändert und ihr wird ein Ansehen geschenkt. Und durch das ist sie fähig, wieder zurückzugehen. Unter den Blicken der Menschen. Und so ist das, wie wir es vorher im Zeugnis gehört haben, nicht einfach so, Gott schaut mich jetzt an, es ist alles gut. Sondern es ist ein Kampf, jeden Tag wieder neu. Unter welchem Blick wollen wir stehen? Wenn wir unter dem Blick der Menschen stehen oder wenn wir unter dem Blick von Gott stehen? Wenn wir abhängig sind oder wenn wir von Gott abhängig sind und frei werden? Und was mich so berührt, Hagar bleibt ein Magd und sie geht wieder zurück und dient als Magd. Es spielt keine Rolle, was ihr Status ist. Auch wenn sie ein Magd ist, wenn sie unter den Augen von Gott ist, ist sie trotzdem frei. Und auch wenn wir vielleicht in schwierigen Situationen sind, ich weiss es nicht, vielleicht nicht geheilt werden, die Schwierigkeiten bestehen, die Schmerzen bleiben. Wenn wir unter den Augen von Gott sind, sind wir in dem Moment ganz frei. Und wir werden, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht werden sehen, restlos frei sein. Ganz ein praktischer Tipp zum Schluss, wie können wir im Leben jetzt unter dem Auge von Gott leben? Und Jesus gibt uns da einen ganz spannenden Tipp. Und zwar sagt er in Bezug aufs Gebet: Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Der beste Tipp ist, jeden Tag, wie du kannst unter dem Auge von Gott leben, wenn du dir Zeit nimmst fürs Gebet. Jesus sagt zu den Leuten: Geh ins Kämmerlein, das bedeutet nichts anderes, du dich abschirmen von dem Blick von anderen Menschen. Das heisst nicht, dass es zwingend eine Kammer ist, es heisst einfach, dass du allein bist. Und in dem Moment, wenn du dich abschirmst im Gebet, heisst es, der Gott dir ins Verborgene sieht. In dem Moment stellst du dich unter den Blick Gottes im Gebet. Und in dem Moment wirst du durch das Ansehen von Gott verändert. Und von dem her möchte ich euch von ganzem Herzen ermutigen, ich habe mir das zur Angewohnheit gemacht, jeden Tag eine Gebetszeit zu haben. Weil diese Gebetszeit setzt uns frei. Nicht von den Menschen abhängig zu sein, sondern von Gott. Und damit ein Leben in Freiheit zu leben. Amen. Wir möchten miteinander einfach in einem Lied dem Gott Ehre geben, ihn loben und ihm Danke sagen.